Zunächst bitte ich um Verständnis, dass ich hier im Sitzen predigen muss, weil ich einige Rückenprobleme zurzeit habe. Ich habe das aber in den letzten beiden Sonntagen auch gemacht. Und ich kann allen versichern, sie sind trotzdem gesegnet worden. Ich möchte am Anfang mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in dieser Zäsur im Zurückschauen auf das Gewesene, in der Hoffnung auf das Kommende, von deiner Gegenwart zehren können. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt auch das Wort schenkst für diese Situation, das wir brauchen. Und so möchten wir deinen Namen rühmen und dich ehren. Amen. Ja, ist so die Frage, was predigt man eigentlich in einer solchen Situation? Es ist ja eine Zäsur, die viele Unsicherheiten bereit hat. Bin ja schon in einem Alter, wo ich auch einige Wechsel erlebt habe und nicht ganz unerfahren in solchen Sachen. Was ist gewesen? Was hat Gott aus den Dingen gemacht, die er uns geschenkt hat? Was haben wir aus den Dingen gemacht, die Gott uns geschenkt hat? Fragen in die Vergangenheit. Es gibt Fragen an die Zukunft, die sind uns vielleicht bewusster. Was wird kommen? Und das sind ja alles Fragen, die sowohl das Pastorenehepaar als auch die Gemeinde betreffen. Es sind die gleichen Fragen, die wir haben. Und ich möchte in der Situation ein Wort lesen, das wir alle kennen, aber das auch, wenn wir es kennen, zu den zentralen Grundlagen gehört, die für unseren Glauben da sind. Es stammt aus der Bergpredigt aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet um Brot, dass er ihm einen Stein gebe? Oder so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange biete? So nun ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Also als erstes muss ich sagen, nach meiner bisherigen Lebenserfahrung stimmt das nicht, was hier steht. Ich habe schon viel gebetet und habe vieles nicht bekommen. Ich habe schon oft gesucht und habe nicht gefunden. Und viele Türen sind zugeblieben. Natürlich können wir uns trösten und sagen, na ja, ab und zu geht die Tür auch auf. Oder ich bete und erlebe eine Erhörung. Aber insgesamt ist jedenfalls für mich, und ich vermute mal, dass es euch allen auch so geht, das, was hier unterm Strich ist, ziemlich durchwachsen. Nun gehen wir davon aus, dass man, wenn wir sagen müssten, das stimmt nicht, was hier steht, eher sagen müssten, es stimmt nicht, was ihr versteht. Es stimmt nicht, was ihr hier reinlegt. Das müsste doch eigentlich anders sein, denn Gottes Wort ist wahrhaftig. Das wissen wir ja. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ist hier gemeint. Bis ich auf die Idee kam, man könnte diesen Text einmal von hinten nach vorn verstehen lernen. Von hinten nach vorn predigen, mit dem letzten Vers anfangen. Um dann vielleicht am Ende zum ersten zu kommen. Es gibt ja manchmal Situationen, da geht es ja so umgekehrt, nicht? Wenn wir also mal mit dem Schluss anfangen, da heißt es, dass unser Vater im Himmel Gutes gibt denen, die ihn bitten. Also wenn ich das mal ganz ernst nehme, heißt das, Gott gibt nur Gutes. Das würde bedeuten, wenn ich etwas erbitte und es geschieht so nicht, könnte ja vielleicht etwas mit meiner Bitte nicht stimmen. Habe ich vielleicht eine ganz andere Vorstellung als Gott? Denn Gott gibt uns nichts Böses. Gott gibt uns nichts Unpassendes. Und ich denke so, wenn ich an mein Leben zurückdenke, hätte mir nichts Schlimmeres passieren können, als wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte. Ich habe schon so einen Unsinn gebetet. Ich habe schon so viele Vorstellungen gehabt, die sich überhaupt nicht bewahrheitet haben. Ich habe schon an Türen gerüttelt, die zum Glück zugeblieben sind. Und das ist ja die Situation, wenn man wechselt. Man denkt zurück, was ist gewesen als Pastorenehepaar, als Gemeinde. Man denkt nach vorn, was wird sein. Und alles ist ja verbunden mit einer Fülle von Gebeten, von Bitten, von erhörten Gebeten und von nicht erhörten. Oder vielleicht so nicht erhörten Gebeten. Es gibt, wenn ich das richtig verstehe in diesem Text, keine ausbleibenden Gebetserhörungen, sondern nur missverstandene Antworten Gottes. Und das ist die Kunst, aus einer Zeit, die man gelebt hat, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, dass man nicht einfach nur sagt, erhört, nicht erhört, vielleicht 30% so und 70% so, also so ganz doll war es nicht. Sondern die Frage ist ja gewesen mit den Gebeten, die wir als nicht erhört empfinden. Was hat uns Gott eigentlich sagen wollen? Welches Gute wollte er uns vielleicht geben? Vielleicht hat er uns etwas gegeben, was aber anders aussah. Wir haben es gar nicht gemerkt. Also das ist eine Frage, die ganz viele Fragen nach unserer Lebensführung beinhaltet. Und von daher habe ich gedacht, wir müssen jetzt mal angucken, was kann es denn alles für Möglichkeiten von Gebetserhörungen geben. Ich habe 4 gefunden. Im Neuen Testament und im Alten Testament ist die Zahl 4 ja immer die Zahl für das Ganze. Es gibt 4 Himmelsrichtungen, es gibt die 4 Windrichtungen, es gibt die 4 Temperamente. Das ist eine ganz alte Form. 4 ist immer das Ganze. Und wenn man 4 mit der Zahl Gottes, der 3, verbindet, dann bekommt man die 7 als eine Art von heiliger Zahl. Dann verbindet sich das, was Menschen sind, mit dem, was Gott ist. Also ich habe 4 Antworten gefunden. Jetzt nicht wegen der Zahl, sondern hinterher ist mir das erst aufgefallen. Also das Erste. Gott erhört unser Gebet so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das möchten wir ja immer alle. Zum Glück passiert das ja auch, wenn auch nicht immer. Ich möchte eine ganz neue Erfahrung erzählen. Ich arbeite seit einigen Jahren in einer Sache mit, die sich in den letzten 10 Jahren in Europa entwickelt hat. Das ist ein Netzwerk der kirchlichen Gemeinschaften und Bewegungen in allen Ländern Europas, nennt sich Miteinander für Europa. Alle Konfessionen, Katholiken, Lutheraner, Freikirchen und so weiter und die vielen kleinen und großen Gemeinschaften, angefangen von den Orden bis über den CVJM und anderen Dingen. Und wir machen in diesem Jahr am 12. Mai eine große Veranstaltung in etwa 150 europäischen Städten parallel mit einer gemeinsamen Sache, die aus Brüssel kommt. Und ich hatte da so die Idee, weil ich in Schlesien geboren bin, man könnte doch einen gemeinsamen Tag von Deutschen und Polen in Breslau machen. Da haben meine Eltern gelebt, da hat mein Vater seine Ausbildung gemacht. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe halt dann gefragt, kennt ihr Leute, die das vielleicht interessieren würde? Ja, dann haben sie mir also eine Adresse gegeben. Dann habe ich da hingeschrieben und dann kam eine ganz freundliche Antwort, wir würden das gerne mitmachen, aber mehr wusste ich nicht. Und dann bin ich also am Ende mit 20 Stundenkilometern mit dem Zug nach Breslau gefahren. Es wurde dann immer langsamer im Laufe der Zeit. Und dann dachte ich, was passiert? Ich habe gebetet, Herr, lass doch da etwas Gutes entstehen. Also alle Leute kannte ich nicht, alle Leute dort waren katholisch, alle Leute dort waren Polen. Ist ganz schön spannend sowas. Also bin ich da angekommen und dann begrüßten die mich gleich mit großem Hallo. Und am Abend, bevor wir also Schluss gemacht haben, waren wir schon per Du. Und am nächsten Tag haben wir ganz intensiv miteinander einen ganzen Tag vorbereitet, haben mit dem Bischof gesprochen, haben mit den Vertretern der Stadt gesprochen, die richtige Kirche gefunden, wo wir einen ökumenischen Gottesdienst machen können, mitten in der Stadt. Das war also eine so tolle Erfahrung. Das ist doch schön, wenn ein Gebet so erhört wird. So ganz in Klammern. Vielleicht hat es ja auch an den Leuten und mir auch ein bisschen gelegen, dass wir also uns aufeinander eingelassen haben. Aber das muss ja auch irgendwo herkommen. Also ich geht mir so wie euch auch solche Gebetserhörungen, die liebe ich. Es gibt aber meistens etwas andere Dinge. Das Zweite möchte ich erzählen. Ich war so um die gut 40, also das Alter, wo man sich am stärksten fühlt eigentlich. Hatte viele Verantwortungen damals auch schon, habe schon meine ersten Bücher geschrieben gehabt und so weiter. Und wir hatten eine große Tagung, die ich leiten sollte. Und 2 Wochen vor dieser Tagung bekam ich einen Kreislaufzusammenbruch. Der war nicht lebensbedrohlich, aber der Arzt sagte, also Sie müssen erstmal eine richtige Pause machen. Habe ich das mitgeteilt. Und da fingen also alle meine Freunde an zu beten wie die Weltmeister. Warum? Die wollten, dass ich wieder fit bin, damit ich meine alten Aufgaben machen konnte. Ist ja auch am allerbequemsten so. Ich wurde aber nicht fit in diesen 2 Wochen. Im Gegenteil, es ging mir also, als die Tagung begann, noch ziemlich schlecht. Ich musste noch viel liegen, ich fühlte mich schwach. Ja, und dann mussten die also alles improvisieren, andere Verantwortungen machen und ich lag dann in meinem Bett und dachte, wie wird das gehen? Und zum allen Unglück ging es sogar noch gut. Auch ohne mich. In den Wochen drauf bin ich dann langsam wieder etwas mehr zu mir gekommen und ich habe dann gemerkt, dass diese Zeit, in der ich also außer Kraft gesetzt wurde, für mich eine entscheidende Zeit war. Ich habe gelernt, darüber nachzudenken, wie ich eigentlich arbeite, wie eigentlich meine Ziele aussehen. Ich habe gelernt zu sehen, was ist denn eigentlich das Entscheidende an meinem Leben? Hinterher musste ich sagen, Gott hat das Gebet erhört, meines und das meiner Mitarbeiter, aber nicht so, wie wir es gedacht hatten. Zum Glück hat Gott die Tür, die wir öffnen wollten, nicht aufgemacht. Hat sie zugelassen und gesagt, jetzt bleibst du mal schön im Bett. In dieser Zeit ist etwas heil geworden. Etwas hat sich verändert. Im Nachhinein konnte ich dann sagen, Herr, du hast dieses Gebet erhört, aber ich musste erst lernen, wie du es hören wolltest. Er hat mir dann auch noch so ein bisschen Sahne auf den Kuchen gegeben. Ich wurde dann hinterher wieder richtig gesund und bin im gleichen Jahr, also ein halbes Jahr nach dem Kreislaufkollaps, mit einem Bergführer zusammen aufs Matterhorn gegangen, was ja schon ziemlich anstrengend ist. Und das ging mir recht gut. Es war so ein kleines Zeichen, jetzt ist wieder alles okay, auch gesund bist du wieder. Ich würde heute nicht mehr hochgehen können, aber habe dann lange Zeit auch Bergsteigen gemacht. Anschließend, ja, das war also der zweite Typ. Ich merke hinterher durch Nachdenken, dass Gott mein Gebet erhört hat, aber anders, als ich es gedacht habe. Das Dritte. Dafür gibt es viele Beispiele. Ich will eines erzählen, wo ich das also besonders drastisch bei einem anderen Menschen erlebt habe. Das war in der Zeit, als viele Leute Pädagogik studiert haben und es gab dann keine Stellen. Es gab keine Lehrerstellen. Und eine junge Frau, die damals auch bei uns mitgearbeitet hat in Taun und so, die war fertig, wollte gerne Lehrerin sein und bekam keine Stelle. Die hat sich beworben und probiert und alles und es klappte nicht. Und nach einem halben Jahr hat sie dann gesagt, ich muss ja irgendwas machen, hat irgendwas angefangen, erstmal zu jobben. Und dann hat sie das gemacht und jenes gemacht und nach 2 Jahren war sie im Filmgeschäft gelandet. Nicht als Schauspielerin, sondern als Fotografin und an der Kamera und so weiter. Auch gerade mit Dingen, die mit christlichen Aussagen zu tun hatten. Wir haben viel gebetet, dass sie eine Stelle findet und sie hat keine gefunden. Und wir haben auch nicht nach ein paar Monaten oder Wochen sozusagen die Lösung gehabt. Lange Zeit dachten wir, dieses Gebet ist nicht erhört worden, bis sie und auch ihre Freunde begriffen haben, das dauerte länger. Gott hat sie auf einen Weg geschickt und über viele Stufen ist sie in eine ganz andere Berufstätigkeit gekommen. Ihr Studium hat ihr trotzdem geholfen, aber nicht unmittelbar für die Praxis, das hat sie sich erarbeitet. Hinterher, nach Jahren, konnte sie sagen, jetzt weiß ich, dass Gott mein Gebet erhört hat. Aber es hat lange gedauert. Es war ein Weg, den sie nur im Vertrauen darauf gehen konnte, dass es stimmt, was hier heißt. Gott gibt nur Gutes. Ich muss noch zu einem vierten Teil kommen. Ohne den kommen wir nicht aus. Ich möchte auch ein Beispiel erzählen. Bei einer Tagung saßen wir im Team zusammen und einer unserer Mitarbeiter, ein noch relativ junger Pastor, war so auch um die 40, damals klagte plötzlich, dass es ihm nicht gut ginge und sagte, ich muss nach Hause fahren, ich muss zum Arzt gehen. Und er ging und wir beteten dann für ihn und wir hatten den Eindruck, hier ist was Schlimmes. Wir kriegten also keinen Frieden über diese Situation. 4 Tage später war er tot, an einer ganz aggressiven Form von Leukämie gestorben, die auch vorher nicht aufgetreten war. Es war ein Mann, der ein Typus war in seiner Art zu reden, auf Menschen zuzugehen, wie er eher selten ist. Und er war uns deswegen sehr wertvoll. Er hatte 4 kleine Kinder. Niemand hat verstanden, warum das so geschehen ist. Niemand hat verstanden, warum Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Jedenfalls so, wie es selbstverständlich dann ist, wenn jemand in Lebensgefahr ist, dass wir darum beten, dass Gott ihn heilt. Ich habe versucht, einmal die Dinge hinterher wieder so wahrzunehmen. Ich habe mit der Witwe Jahre später gesprochen. Und überall war es das Gleiche. Man hat so einigermaßen Frieden gefunden über der Sache. Die Zeit heilt ja auch Wunden. Aber diese Wunde hat sich weder für die Familie, noch für die Freunde, noch für die Sicht, die wir von der Zukunft dieses Mannes hatten, geschlossen. Wir können nur sagen, wir verstehen es nicht. Wer also über Gebetserhörungen nachdenkt, darf diese vierte Situation nicht auslassen. Es gibt Situationen, da müssen wir sagen, wir werden es erst im Himmel verstehen. Möglich, dass wir dann gar nicht mehr fragen müssen. Das kann sein. Dass es eine andere Art gibt von Zusammenleben mit Gott, in denen solche Fragen keine Rolle mehr spielen. Wenn wir alle in der Herrlichkeit sind, ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wann wer gestorben ist, ja? Wie es in einem solchen Fall war. Wer aber nicht bereit ist, das sich und Gott zuzugestehen, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen, wird überhaupt nicht so offen werden, dass er die anderen beiden Formen von Gebetserhörungen verstehen kann. Da wird er immer nur sagen, das ist so gekommen, wie ich es wollte. Erhört, kommt also in die Plusmappe und das ist nicht so geworden, wie ich wollte, kommt in die Minusmappe. Wenn ich diese 4 Dinge mir anschaue, dann muss ich sagen, die unmittelbaren Gebetserhörungen sind schön und sie stärken ja auch meinen Glauben. Aber ich lerne nicht viel dabei. wertvoller sind die anderen. Wertvoller sind die Dinge, wo ich merke, Gott will es nicht so machen, wie ich es will, um mir etwas zu zeigen, um mir einen Weg zu zeigen, um vielleicht auch mir etwas zu erklären, wie er mich sieht, wie er meinen Lebensweg sieht. Und ich denke, wenn ihr jetzt, Gerd und Gerda, an die Zeit hier zurückdenkt, wenn ihr als Gemeinde und Freunde und Nachbargemeinden und so weiter und als Stadt an diese Zeit zurückdenkt, dann wird manches in dem einen Mäppchen liegen und manches in dem anderen Mäppchen liegen und es wäre dann wahrscheinlich einmal ganz wertvoll, die Dinge, die nicht so gekommen sind, wie wir das uns vorgestellt haben, auf ihre pädagogische Bedeutung für unser Leben abzuklopfen. Was wollte Gott uns sagen? Was können wir gerade von diesen Erfahrungen für die Zukunft gebrauchen? Und auch für die Gemeinde gilt das. Man denkt ja so leicht, wir haben Abschied gefeiert, es war gut und schön, Schluss, Pause, dann kommt das Nächste. Aber auch für die Gemeinde wäre es wichtig, jetzt über die Erfahrungen nachzudenken, die sie gemacht hat. Weil in dem, was wir nicht sofort verstehen, immer der viel größere Wert liegt. Ich will am Schluss noch den Text noch mal neu zu lesen. Vorher möchte ich noch eine kleine Begebenheit erzählen. Die klingt eigentlich sehr unbedeutsam. Für mich war sie wichtig. Ist schon sehr lange her. Ich fuhr damals einen Fiat 500, also noch den wirklich alten, nicht die neuen jetzt. Und die Autobahn, die nach Norden ging, hörte in Nordheim auf und dann im Norden war nichts weiter. Und wir hatten also einen Besuch in Zürich zu machen. Ein Freund von mir, ein junger Pastor auch und ich. Und dann fuhren wir also mit unserem Fiat 500 nach Zürich. Ich glaube, 9 oder 10 Stunden hat es gedauert. Und der ist ja so laut, dass man dann nicht mal das Husten hört, nicht und so. Ja, gut. Wir kamen abends todmüde an und in Zürich, ist ja nun Schweiz, das war ja noch in der Zeit, wo Deutschland noch manches nicht entwickelt war, gab es also ein Gemeindezentrum der Baptistengemeinde dort, das hatte einen Fahrstuhl. Fahrstühle waren wir nicht gewöhnt. Wir wussten zwar, dass man da einsteigen kann und hochfahren kann, das war alles, was man wusste. Also todmüde steigen wir da in den Fahrstuhl ein, drücken auf den Knopf, weil die Pastorenwohnung oben war, fahren hoch. Und stehen vor einer Wand. Und wir waren so müde, dass wir wieder auf den Knopf gerückt haben und sind wieder runtergefahren. Als wir unten waren, sagte mein Freund zu mir, du, hätten wir uns nicht vielleicht mal umdrehen sollen? Also, drück mir wieder auf den Knopf, fahren nach oben. Drehen uns um und stehen vor der Eingangstüre. So müssten wir mit nicht erhörten oder nicht so erhörten Gebetserfahrungen umgehen, uns umdrehen, uns fragen, was bedeutet das? Uns fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Und manchmal bin ich ja so stur, dass Gott dann schon ein bisschen was Heftigeres tun muss, damit wir es begreifen. Zu beten und auf die Antwort Gottes zu hören, ist mit die größte Vertrauensübung Gott gegenüber, die es gibt. Das Vertrauen liegt darin, was unser Text hier sagt. Vielmehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Und dann können wir, weil Gott Gutes geben will, herausfinden, was will er uns geben? Wie sieht er uns? Wo sollen wir hingehen? Was bedeuten die Dinge, die wir erlebt haben? Und ich wünsche uns allen in dieser Zäsur eines Abschieds und Neubeginns, dass wir in dieser lebendigen Art und Weise darauf achten, was Gott uns auf unsere Gebete antwortet. Und wenn wir das so tun, dann bekommt der Text einen etwas anderen Klang. Ich möchte ihn so vorlesen. Bittet, so wird euch etwas gegeben. Sucht, so werdet ihr etwas finden. Klopft an, so wird euch eine Tür aufgetan. Denn wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Amen.